Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute soll es wieder um ein Interview gehen, und zwar von Elias. Und da ist Moritz bei mir, der dort eine Hausarbeit zugeschrieben hat. Es geht heute um Bourdieu. Vielleicht führen wir noch ein bisschen was anderes ein. Genau, würdest du dich kurz vorstellen? Wer bist du so? Was machst du? Was willst du in deinem Leben? Und was ist der Sinn des Universums?
Ja, vielen, vielen Dank schon mal für die Einladung. Ich bin der Moritz. Ich bin Lehramtsstudent für Gymnasiallehramt mit den Fächern Englisch und Sozialwissenschaften. Habe vorher erstmal Normalsozialwissenschaften studiert und bin jetzt hier im zweiten Semester und möchte dann auch das Ganze natürlich mit einem Lehramtsjob irgendwann mal abschließen, und das wäre meine Wunschvorstellung davon.
Genau, also willst Lehrer werden. Du sagst Sozialwissenschaften, vielleicht zwei, drei Sätze, damit man es so einordnen kann. Bist du da schon mal über Bourdieu gestolpert oder gab es da vorher, genau, wie war so dein Werdegang?
Also ich bin in den Sozialwissenschaften, im normalen Sozialwissenschaftsstudium außerhalb von meinem Lehramt auf jeden Fall schon über Bourdieu gestolpert. Da kommt man auch, glaube ich, gar nicht außen drum herum, wenn man sich mit Soziologie beschäftigt, und hatte auch schon ein Seminar dazu. Deswegen war mir das Ganze jetzt nicht neu und war mir aber auch von dem Ansatz her ein sehr zugänglicher Ansatz. Ich habe dann einfach einen Zugang zu gefunden und war deswegen auch relativ gut für unsere Hausarbeit benutzbar.
Genau, also ich denke auch im Gegensatz meinetwegen zu Butler oder sowas, ist Bourdieu tatsächlich relativ schnell erschließt er sich. Tatsächlich ist, wenn man ein bisschen genauer einsteigt, das dann nicht mehr ganz so leicht. Man hat tendenziell immer so ein gewisses Problem, finde ich, weil dieses Habituskonzept ist einfach sehr schnell zugänglich. Wie gut man es empirisch dann nachweisen kann, was der Habitus ist und so weiter, das ist dann ein bisschen offener, aber grundsätzlich wollen wir mal gucken. Im Zweifelsfall können wir die problematischen Sachen einfach benennen. Gut, also ne, dann habt ihr ein klassisch narratives Interview geführt. Wir haben ja so ein bisschen auch im Vorgespräch schon angedeutet, dass es dort einige Probleme auch mit der Durchführung gab. Da ist ja prinzipiell immer das Ding, man kann ja jedes Problem wissenschaftlicher Art dadurch zumindest entkräften, dass man es zum Thema macht. Kannst du da vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu sagen?
Wir hatten das ganze Seminar auch unter dem Zusatz, dass wir Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund auch zu dem ganzen Thema befragen wollten. Und leider sind wir dann mit unserer Gruppe etwas voreingenommen in das ganze Interview reingegangen. Dadurch, dass unser Proband einen Migrationshintergrund hat, sein Vater ist aus Palästina und seine Mutter aus Jordanien, haben wir ihm, glaube ich, sehr viele Suggestivfragen gestellt in die Richtung, ob er nicht vielleicht irgendwann mal in seiner gesamten Bildungslaufbahn oder auch in seinem normalen Privatleben nicht irgendwelche Diskriminierungserfahrungen gemacht hat. Und da mussten wir relativ schnell feststellen, dass dies nicht der Fall war, was uns vielleicht auch etwas überrascht hat in dem Falle, warum wir dann auch wieder nachgefragt haben, was dann das Ganze nicht mehr zu einem offenen Erzählauftrag gemacht hat, sondern leider häufigerweise mal Suggestivfragen gestellt wurden von unserer Seite aus.
Genau, ne, es gibt an einer Stelle die Frage, hast du schon mal Diskriminierungserfahrungen gehabt? Und da sagt er ganz klar, nein, habe ich nicht. Und man merkt schon so ein bisschen, dass ihr so ein bisschen enttäuscht wart. Das ist natürlich genau, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu dieser Methode des narrativen Interviews. Da versucht man so eine Eingangsfrage zu stellen. Erzähl mal deine Biografie, wie hat sich das entwickelt und so weiter. Und dann ist eigentlich der Versuch, alles ist dann biografisch relevant, wenn es die Person in dem narrativen Interview aktualisiert. Wenn sie nicht darüber redet, war es nicht relevant. Ne? Und in dem Moment, wo man natürlich von außen jetzt solche Begriffe einführt, ist natürlich das Problem da, dass man sagen könnte, okay, das widerspricht so ein bisschen dem narrativen Interview. Auf der anderen Seite, und das finde ich ist auch immer wichtig, muss man halt sagen, okay, wenn eine Person dann sagt, nee, das war für mich nicht relevant, dann ist es natürlich auch eine Aussage. Ne? Also deswegen muss man sich jetzt auch nicht zu viel Gedanken darüber machen, war das vielleicht ein bisschen suggestiv, weil natürlich das ein erwachsener Mensch ist und der dann sagt, okay, wenn ihr mir versucht, was zu suggestieren, ne, so eine Suggestion hervorzurufen, dann kann ich auch einfach sagen, nein. Ne? Gut, also vielleicht zwei, drei Sätze. Du hast jetzt zur Bourdieu dich vor allen Dingen darauf gestützt. Kannst du zwei, drei Sätze sagen, wieso Bourdieu für dieses Interview für dich spannend war?
Also für mich war es sehr spannend, dadurch, dass ich vorher eine Studie gelesen habe und das war die PISA-Studie von dem Jahre 2000. Und darin wurde festgestellt, dass Deutschland eines der Länder ist, in dem die soziale Herkunft sehr stark determiniert, wie der Bildungserfolg aussieht. Und in Europa war da Deutschland sogar am schlechtesten zu dem Zeitpunkt. Aktuelle Zahlen von 2014 sehen da schon wieder ein bisschen anders aus. Aber das hat mich doch sehr stark gewundert und ich habe das in meinem Kopf als erstes mal hauptsächlicherweise auf ein ökonomisches Kapital bezogen. Das heißt, der Verdienst der Eltern macht einen großen Ausschlag, ob das Kind Erfolg hat in der Schule oder nicht. Und da fand ich dann das Konzept von Bourdieu, das Habitus, sehr passend, dadurch, dass das Ganze nicht nur auf ein ökonomisches Kapital bezogen wird, sondern halt auch auf ein kulturelles und soziales Kapital und das Ganze halt nochmal ausdifferenziert wird, was das Ganze für mich noch um einiges breiter und verständlicher gemacht hat und, glaube ich, auch das Konzept der sozialen Ungleichheit besser erfasst. Und ja, und dass die einzige Sache, mit der wir uns selbst nicht ganz so abfinden konnten, mit Bourdieu, war die ein relativ statischer Habitus. Das sollte sich dann auch im Verlauf unseres Interviews und der darauffolgenden Hausarbeit dann noch etwas zeigen, dass das Ganze sich dann doch vielleicht nicht so statisch ist, wie man Bourdieu das angenommen hat.
Genau, wobei, ne, dann vielleicht zwei, drei Sätze mit dieser Frage, inwiefern ist Bourdieu statisch oder nicht? Das kann man in zwei Richtungen lesen. Einerseits ist die Welt statisch oder nicht, ne? Und das Zweite wäre, ist natürlich auch immer die Frage, wie liest man Bourdieu? Ne? Das ist halt ein Großtheoretiker, der einfach irgendwie sehr, sehr viel geschrieben hat und so weiter. Und da hängt es natürlich, ist bei allen diesen Sachen natürlich auch immer die Frage, je nachdem, wie man sozusagen da rangeht, wie man das liest, kommt man da natürlich auch bis zu einem gewissen Grade zu anderen Ergebnissen. Wenn wir jetzt dabei sind, können wir vielleicht dann doch nochmal so zwei, drei Sätze zu Bourdieu hier einführen. Ich will das nicht zu ausführlich machen, aber ich fand jetzt sehr interessant. Du hast gesagt, okay, soziale Ungleichheit. Zunächst würde man sagen, soziale Ungleichheit ist eben ein Unterschied im Ökonomischen. Ja, da gibt es dann ja dieses komische Paradox, dass Bourdieu dort von ökonomischem Kapital redet, wo man sich fragt, was eigentlich diese Doppelung. Ne, was eigentlich der Sinn davon ist, ist natürlich, um sich zu diesen anderen Kapitalformen das entsprechend abzugrenzen. Und ich würde tatsächlich eine der großen Innovationen von Bourdieu sehen, dass er eben diesen Ökonomiebegriff aus so einem verengten Ökonomie im Sinne von Geld auch auf kulturelles Kapital entsprechend bezogen hat. Könntest du zwei, drei Sätze, was würdest du unter kulturellem Kapital sehen, damit man vielleicht das nochmal kurz vorweg hat?
So, unter kulturellem Kapital haben wir hauptsächlich darunter verstanden, was die jeweilige Person an Bildung genossen hat. Das kann man zum Beispiel feststellen, über wie viele Bücher besitzt eine Person, spielt sie ein Musikinstrument. Und das Ganze wird aber auch durch die Familie gleichzeitig weitergegeben. Das war für uns sehr interessant, dadurch, dass seine Eltern beides Nicht-Akademiker waren, er zum Akademiker jetzt mittlerweile wurde. Und das war dann eine interessante Sache für uns.
Genau, also die Frage kulturelles Kapital, das kann man jetzt noch so ein bisschen aufschlüsseln. Du hast jetzt gesagt, sowas wie zum Beispiel, wie viele Bücher hat man? Es gab neulich eine Studie, konnte zum Beispiel zeigen, dass Kinder, deren Eltern mehr als 100 Bücher haben, in der Lese-Rechtschreibkompetenz ein Jahr voraus sind als Eltern, die das nicht zu Hause haben. Also das heißt, das wäre so etwas wie kulturelles Kapital, was in objektivierter Form ist. Habe ich Bücher, habe ich ein Klavier zu Hause und so weiter. Das Zweite, und das wäre sicherlich das Wichtigere vielleicht noch, wäre sowas wie inkorporiertes kulturelles Kapital. Alleine, dass ich ein Klavier zu Hause stehen habe, bringt überhaupt nichts, sondern ich muss eben viel Zeit da rein investieren, um dieses kulturelle Kapital in meinen Körper zu kriegen, damit ich eben vernünftig Klavier spielen kann. Das wäre eine Sache. Und diese Form dieses inkorporierten Kapitals, die zeigt sich natürlich auch in Umgangsweisen, wie gehe ich mit bestimmten Sachen um, wie bespreche ich entsprechende Sachen, auch wie kleide ich mich. Genau, das wäre eben das inkorporierte Kapital. Und dann hat man natürlich sowas wie das Dritte, sowas wie symbolische Formen des kulturellen Kapitals. Also zum Beispiel wäre ganz klassisch ein
Doktortitel.
Doktortitel, ne? Dr. Tim Schmidt. ne, wenn man das so bezeichnet, verweist man da eben auf symbolische Formen. Gut, ne, das wäre das Entscheidende und dieser Habitus eben als eine Strategie zu sagen, wie kann man eigentlich erklären, dass so etwas wie soziale Unterschiedlichkeit, soziale Differenz oder soziale Ungleichheit entsteht. Und dafür ist dieses Konzept des Habitus nach Bourdieu sehr spannend, weil er damit versucht zu zeigen, okay, in der Schule hat man ja natürlich vielleicht bis zum gewissen Grade auch finanzielle Unterschiede. Aber das Entscheidende wäre dann bei Bourdieu tatsächlich, auf welche kulturellen Ressourcen kann ein Schüler oder eine Schülerin zurückgreifen, um sich damit entsprechend im Schulsystem ja, mehr oder weniger erfolgreich durchzusetzen, Anerkennung zu finden und so weiter.
Für uns war es auch noch sehr interessant bei der ganzen Sache, dass Bourdieu davon ausgeht, dass sich Menschen mit ähnlichem sozialen Habitus erkennen können und gleichzeitig auch zusammenfinden und dadurch so eine Art Klassengesellschaft entsteht. Also nicht wirklich Klassen, wie der Begriff das vielleicht vermuten mag, sondern eher so ein sozialer Raum entstehen kann. Das heißt, es entsteht eine Hierarchie daraus, was natürlich auch wieder für uns dann im Prinzip den Auftrag an eine staatliche Institution wie eine Schule gibt, genau damit umgehen zu können, dass sich sowas nicht manifestiert in der Gesellschaft und immer weiter vielleicht bestehen bleibt oder die Auswirkungen davon, starke Auswirkungen auf die Schüler und Schülerinnen vielleicht haben.
Genau, also idealistisch könnte man sagen, Schule als staatliche Institution sollte zumindest dem Ideal nach versuchen, sowas wie Unterschiede im Habitus, Unterschiede in Klassenzugehörigkeit im sozialen Feld auszugleichen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, Schule ist gleichzeitig über Noten natürlich der Ort, wo genau sowas wie soziale Ungleichheit eben reproduziert wird. Gut, also dann würde ich sagen, springen wir jetzt in das Interview rein. Wärst du so nett und könntest erstmal erzählen, was in dem Interview passiert, was dort genau einfach chronologisch einmal durchgehen und dann würden wir uns vielleicht einzelne Stellen und Themen raussuchen, mit denen wir das diskutieren können.
Ja, also unser Proband hieß Elias, ist momentan 21 Jahre alt, hat als erstes eine Grundschule besucht hier in Deutschland, war auch in Deutschland im Kindergarten, ist danach auf eine Realschule gewechselt, dort wegen Problemen dann die Schule gewechselt, dazu kommen wir aber später nochmal, auf eine zweite Realschule, hat danach das Gymnasium besucht, hat sein Abitur dort gemacht, hat erstmal gearbeitet, dann ist er studieren gegangen, hat versucht erstmal sich etwas zu finden, hat dann ein Lehramtsstudium ausprobiert, das war nicht ganz sein Ding und hat dann versucht, jetzt mittlerweile ist er Student der Betriebswirtschaftslehre im zweiten Semester. Und was sonst noch zu ihm vielleicht wichtig zu erwähnen wäre, was ich schon kurz gesagt habe, sein Vater ist aus Palästina, seine Mutter aus Jordanien und von dem Familienverhältnis, er hat noch eine ältere Schwester, die für ihn auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ja, das soll jetzt erstmal so weit zu seinem Steckbrief gewesen sein. Wir haben das Interview begonnen mit einem offenen Erzählauftrag, dass er seine gesamte Bildungshistorie bitte einmal uns schildern möge. Ja. Und er ist sehr schnell darauf zu sprechen gekommen, dass es bei ihm eine Art Zweiteilung in seiner ganzen Bildungsgeschichte gab von einem sehr schwierigen Schüler in der Grundschule, der durch sehr viel, sein Zitat, Blödsinn aufgefallen ist. Er hat dann auch noch näher beschrieben, was er damit meinte. Also das ging von Schüler ärgern bis zum Teil auch Anwendungen von Gewalt unter seinen Mitschülern. Danach hat er nach der Grundschule einen Schulwechsel gehabt, also auf die Realschule ist er dann gewechselt. Und sein Freundeskreis hat sich zu dem anfänglichen Zeitpunkt häufigerweise nicht auf den schulischen Raum beschränkt, sondern auf seinen Wohnort. Und dort hat er auch nicht sehr viele Freunde gehabt, sondern hauptsächlich einen Freund. Das ist uns schon als erste war so eine der Auffälligkeiten, die uns aufgefallen ist. Und er hat auch in der Realschule dann weiterhin den Unterricht nicht wirklich nicht wirklich ernst genommen. Er hat kein wirkliches Bestreben am Anfang dazu gehabt, schulischen Erfolg zu haben und irgendwie auch überhaupt Spaß an der Schule vielleicht zu haben. Was er hauptsächlich auf den Umgang der Lehrer mit ihm bezieht, dass er sich nicht wirklich respektiert gefühlt hat und auch gleichzeitig etwas unterdrückt. Aber jetzt, wie gesagt, es waren keine Sachen, die auf seinen Migrationshintergrund irgendwie zu beziehen sind, sondern er hat auch mittlerweile selbst erkannt, seiner Ansicht nach, dass er hauptsächlich sein Sozialverhalten dafür verantwortlich war, wie die Schüler wie die Lehrer ihn im Prinzip gesehen haben und auch wie ihn seine Mitschüler gesehen haben. Was sehr auffällig war, was wir auch sehr für uns herausgestochen ist, dass die Eltern seiner Klassenkameraden und Kameradinnen darauf auf sein Sozialverhalten hin reagiert haben und den Kindern das verboten haben, mit ihm zu spielen. Das heißt, er wurde relativ isoliert in seiner Klasse und damit noch mehr in eine Außenseiterrolle reingedrängt, die er auch erstmal weiter beibehalten hat, selbst nach seinem Schulwechsel. Da hatte er ein sehr prägnantes Erlebnis mit der ersten Mitschülerin, die er in der Klasse kennengelernt hat, wo er im Prinzip in alte Muster verfallen ist und auf ein freundliches Willkommensheißen erstmal mit einer sehr abweisenden und sehr unhöflichen Reaktion geantwortet hat. Und der wirkliche Wechsel dann von seinem Empfinden über Schule und seinen gesamten Einstellungen zu der Schule und generell auch Bildung hat laut ihm nach durch einen Lehrerwechsel stattgefunden, der sehr prägnant war in seinem Bildungsweg, der ihm viele Möglichkeiten eröffnet hat, ihn trotz schlechter Leistungen sehr ernst genommen hat und auch seine Probleme sehr ernst genommen hat und ihn auch versucht hat zu fördern. Und das hat laut ihm einen Willen in ihm ausgelöst, sich schulisch sehr stark zu betätigen dann und hat auch einen sehr starken Leistungsgedanken entwickelt, den er jetzt auch mit in seinem Studium mitnimmt. Also er hat jetzt berichtet, dass er auch sehr, sehr gute studische Leistungen erbringt. Und das ist, wie gesagt, so eine Zweiteilung gewesen, die wir da auf jeden Fall haben feststellen können. Sonstiges, ja, sein Freundeskreis hat sich auch gleichzeitig mit seinen schulischen Leistungen im Prinzip entwickelt. Er hat ab dem Zeitpunkt, wo er diese andere Einstellung zur Schule bekommen hat, auch sehr viele Freunde angefangen zu finden. Und das hat sich jetzt eigentlich bis zum Studium weiterhin gezogen. Und das ist damit festzustellen, dass sozusagen sein schulischer Erfolg auch sehr stark damit einherging, wie seine soziale Wahrnehmung war, ja.
Genau, also ne, dann, also eine Sache, die jetzt schon mal deutlich ist, also wir können auf jeden Fall sagen, dass es eine Veränderung sich vollzogen hat in der Art und Weise, wie er so drauf ist. Dann wäre eine Frage, ob das eine Veränderung des Habitus ist oder sogar schon eine Transformation des Habitus. Da müssten wir gleich drauf eingehen. Vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu. Eine der Sachen, die ja ganz wichtig ist, das Elternhaus als diejenigen, die kulturelles Kapital mitbringen. Da ist ja interessant, dass die Mutter tatsächlich ihr Abitur gemacht hat. Also das heißt, so ganz bildungsfern ist er eben nicht. Der
Das stimmt.
Vater ist, weiß ich nicht, wie
Er
war
hat,
das?
glaube ich, mehrere Restaurants besessen,
Hm?
aber jetzt keinen höheren Bildungsweg eingeschlagen.
Genau, aber auch da, ne, er hat, glaube ich, mehrere Pizzerien, wird, glaube ich,
Genau,
sogar
richtig, ja.
gesagt. Also das ist sicherlich so eine ambivalente Sache. Also ganz klassisch im Sinne von so einer Bildungsaufsteigerkarriere könnte man es nicht sagen, weil, ne, weil wie gesagt, da in dem Elternhaus bestimmte Dimensionen auch schon auftauchen. Vielleicht jetzt gehen wir noch mal zu diesen anfänglichen Sachen zurück. Also das Ding ist, er kriegt ja zunächst eine Hauptschulempfehlung,
Genau, ja.
wird aber nicht in die Hauptschule, kommt nicht in die Hauptschule, sondern wird aufgrund der Intervention seiner Eltern, kommt er, glaube ich, auf eine Realschule.
Genau.
Seine Schwester ist hingegen auf eine Hauptschule gekommen. Genau, und das wäre sozusagen ein so Motiv, was da drin ist. Das zweite, und das ist natürlich sehr spannend, aber auch sehr schwierig, ist diese Frage, inwiefern kann das, was er immer so Blödsinn nennt, was ja noch ein bisschen verharmlosend ist, wenn er sagt, ne, er sagt an einer Stelle, die Mitschüler haben auch Angst vor mir gehabt, bis hin zu körperlich, dass er möglicherweise geschlagen hat oder sowas in die Richtung. Also nicht ganz so harmlos, wie er es zunächst mit diesem Blödsinn darstellt. Genau, was wären deine Überlegungen dazu und vor allen Dingen, wie würdest du das im Hinblick auf den Habitus ein Orten.
Dieses Sozialverhalten und das Blödsinn machen würde ich tatsächlich so einordnen, dass sein sozialer Habitus nicht passend war zu dem sozialen Habitus seiner Mitschüler. Das haben die so gedeutet. Dadurch, dass er mit den Umgangsformen, die dort in den Klassen geherrscht haben, nicht wirklich konform war und auch nicht daran gewohnt war. Und das fand ich, weil, wie gesagt, an diesem Beispiel mit dem Mädchen, das ihn sehr, sehr freundlich hat willkommen heißen wollen, auf einen kompletten Konfrontationskurs gefahren ist erstmal. Und da sind wir, fanden wir das als einen Indikator dafür, dass da die soziale Habitus eben nicht gepasst hat. Und gerade dadurch, dass er sich dann sehr lange in der Realschule in diesem sozialen Umfeld befindet, mit einem bestimmten sozialen Habitus, ändert sich auf einmal seine Einstellung zur Schule, zu seinen sozialen Bildungen. Und das würde dann für mich dafür sprechen, dass sich da etwas transformiert oder verändert hat in dem Falle.
Genau, also meine, ne, und ich versuche jetzt nur ein bisschen rauszukitzeln, ne, inwiefern, wo da Probleme in Hinblick auf Bourdieu sind. Gibt es Hinweise darauf oder hättest du eine Idee, eine Stelle, vielleicht auch nur jetzt erstmal aus dem Kopf zitiert, wo du sagen würdest, da kann man sa sehen, dass dieses, das, was er dort als Blödsinn bezeichnet, dass das etwas ist, was sozusagen dem Habitus entsprechend ist. Weil man könnte natürlich sich auch überlegen, das wäre jetzt auch natürlich eine schwierige Sache, aber der ist vielleicht einfach so drauf, und so weiter. Vielleicht könnte man auch sagen, das sind vielleicht familiäre Konflikte, wird ja auch an einer Stelle, angesprochen. Also wo könnte man diesen Link machen? Schwieriges. Na, soziologisch würde man sagen, deviantes Verhalten, abweichendes Verhalten als etwas, was also nicht im Individuum oder vielleicht auch nicht in der Kleingruppe, also Familie oder sowas liegt, sondern was in einem größeren Kontext ist, den man auf Habitus beziehen könnte.
Also ein Indikator, den ich dafür sehen würde, dass sich dieses Verhalten immer wiederholt hat in unterschiedlichen Situationen. Das sei jetzt Verhalten gegenüber seinen Lehrern, Verhalten gegenüber jeglichen Mitschülern in den einzelnen Schulen. Aber interessanterweise hat er dieses Verhalten nicht gegenüber Leuten geäußert, die in seinem eigenen sozialen Umfeld waren. Zum Beispiel der Freund, sein allererster Freund, den er beschrieben hatte, der bei ihm zu Hause gewohnt hat in der Nähe, hat einen ähnlichen sozialen Habitus wie er und da ist dieses Verhalten eben nicht aufgetreten. Deswegen hätte ich gesagt, dass man daran festmachen kann, dass es etwas mit dem Habitus zu tun hat. Und gleichzeitig, was auch sprachlich interessant ist in dem Ganzen, ist, dass er häufigerweise vor und nach diesem Blödsinn, im Prinzip diesen Wechsel, von einmal häufigerweise von sich als eher etwas sich als passiv bezeichnet in Sätzen meistens und danach, nach diesem Wechsel, eher eine aktivere Rolle zuteil wird in seinem Gespräch.
Also vielleicht eine Sache. Ich würde, glaube ich, vielleicht in der Analyse stärker betonen, dass man sagt, ob dieses Vorhergehende, dieses Blödsinn, ob das Habitus ist oder nicht, das ist sicherlich schwierig. Ich würde betonen, dass vielleicht man sagen kann, okay, in dem Moment, wo es diese Veränderung sich vollzieht, das wäre ein Indiz dafür, dass da offensichtlich was Neues passiert in dem, an dem Punkt. Wie würdest du, woran würdest du diese Veränderung festmachen?
Das lässt sich einmal daran festmachen, dass er, wie gesagt, Schule als etwas sehr Sinnvolles empfindet, dass er es zum Teil genießt, gute Noten zu schreiben. Das lässt sich, wie gesagt, auch im Sozialverhalten auf jeden Fall feststellen, dass ihm es sehr einfach fällt, sein Temperament in Anführungszeichen zu zügeln und das eben nicht mehr zutage tritt, dieses in Anführungszeichen Blödsinn machen. Und gleichzeitig, dass er auch einen komplett anderen Blickwinkel auf das Ganze bekommt. Was ist überhaupt Schule? Was ist Bildung? Was kann das in meinem Leben bedeuten? Und den Stellenwert, der ändert sich auch für ihn. Das sind die Sachen, die ich daran, wo ich das daran festmachen würde.
Genau, eine Sache fand ich noch sehr interessant, das hattest du jetzt vor eben schon angedeutet, dieses Verhältnis von aktiv und passiv. Ja, und zwar wäre das eine Sache, da hattest du jetzt zwei Szenen oder zwei Bereiche mitgebracht. Also gleich zu Anfang, Seite 1, dass er sagt, da habe ich mich fürs Abitur entschieden.
Genau.
Ne? Also ein ganz klar, wo dieses Ich als handelndes Ich, als wirkmächtiges Ich, was irgendwie Möglichkeiten eröffnet, das wird in dem ersten Teil erzählt. Auch hier wieder dieses Moment der Nachträglichkeit. Also das, was zeitlich zwar später ist, wird in dem Fall nicht, aber jetzt inhaltlich vorher erzählt. Das hat man ganz häufig. Dass diese Zeitlichkeiten sich dadurch, dass man ja vom Hier und Jetzt aus erzählt, sich häufig umdrehen, deswegen Nachträglichkeit, deswegen kommt das, was zeitlich eigentlich später ist, de facto im Interview vorher. Ne? Und dagegen war das, dass er sagt, okay, mir wurde das empfohlen und so weiter, diese Sache, die da eine gewisse Passivität hat.
Genau. Ne? Und interessanterweise spricht er auch gleichzeitig davon, dass es seiner Schwester, die auf der Hauptschule war, auch empfohlen wurde von den Lehrern, auf eine Hauptschule zu gehen. Von der Mutter auch gesagt wurde, dass sie auf eine Hauptschule gehen soll, aber er ihr zum Beispiel viel, viel mehr zugetraut hätte. Das heißt, da hat man vielleicht auch wieder den Indiz, dass es ein Habitus ist, der vielleicht auch familiär bedingt ist. Ja. Dadurch, dass seine Schwester im Prinzip in derselben Situation war und eben in diesem Habitus geblieben ist und auf eine Hauptschule dann gegangen ist, nicht diese aktive Rolle eingenommen hat, die er dann irgendwann jetzt eingenommen hat.
Noch was da reinspielt, was ich zumindest im Kontext dieser gesamten Interviews, wenn ich die lese, häufig für ein ziemliches Problem halte, ist dieses, ganz offensichtlich sind ja diese Zuordnung relativ problematisch. Ja, also er hat angefangen, hat sein Abitur doch hingekriegt, er studiert inzwischen erfolgreich BWL, wird aber vorher, kriegt er eine Hauptschulempfehlung. Ne? Und da denken, also da ist bei mir, zieht sich da immer so einiges zusammen, wo ich mich frage, wie gut sind eigentlich solche solche Vorhersagen, wenn er dort nicht die Eltern gehabt hätte, die dann widersprochen hätten, wäre wahrscheinlich es sehr schwierig gewesen, aus dieser Situation, aus der Hauptschule wieder rauszukommen. Ne? Also da ist natürlich auch nochmal die Frage, inwieweit gerade vielleicht auch von Lehrern doch immer noch sowas dabei ist. Und das wäre genau dieses Habitus-Ding, was da, ne? Deutsch, in vielen Fällen eben deutsche Lehrer, die erfolgreich im Schulsystem sich darauf beziehen. Und möglicherweise sowas wie Kompetenzen dann nicht oder nicht adäquat erkennen können, weil möglicherweise es da habituelle Verzerrungen gibt.
Ja, und das ist das Traurige daran, dass das Ganze, obwohl man ja theoretisch sagen kann, nach der Hauptschule kann man ja immer noch auf die Realschule und so weitergehen, aber die Endgültigkeit ist aber auf jeden Fall trotzdem gegeben. Also wenn man erstmal einen Bildungsweg eingeschlagen hat, ist es nicht endgültig auf jeden Fall, aber es ist sehr schwierig, dann nochmal einen komplett anderen Bildungsweg einzuschlagen. Und das ist jetzt kein Einzelfall, von dem ich jetzt aus persönlichem Interesse jetzt weiß, dass eine komplett falsche Zuordnung stattfindet, häufigerweise, wenn sprachliche Probleme vorliegen. Ich kann das so als Anekdote aus meinem Privatleben von einer Nachhilfeschülerin zum Beispiel berichten, dass sie schon in Albanien ihr Abitur gemacht hat, mit 1,2 oder so, glaube 1,1 sogar, und dann hier nach Deutschland gekommen ist, das Ganze nicht anerkannt bekommen hat für ihr Studium und jetzt ihr Abitur nochmal nachmachen musste. Und sie wurde erstmal auf eine Hauptschule gesteckt, die eigentlich schon ihr Abitur gemacht hat. Genau. Und das ist das Ganze dann schwierig aufgrund von entweder jetzt sprachlichen Problemen oder jetzt auch aus dem unterschiedlichen Habitus heraus, dass man dann solche Zuordnungen trifft, die dann sehr viel für einen späteren Bildungsweg bestimmen können. Und deswegen muss man sich, glaube ich, als Lehrer immer das Bewusstsein, dass man einen bestimmten eigenen sozialen Habitus hat, der häufigerweise mit seinen Schülern dann wahrscheinlich auch nicht übereinstimmt ist, was auch erstmal jetzt nicht so schlimm ist, aber dass man sich einfach dessen bewusst ist und damit umzugehen weiß, dass eben solche Sachen genau nicht passieren. Man kann ja noch froh sein, dass es hier in NRW so ist, dass man keine endgültige Empfehlung braucht für eine bestimmte Schulform, aber es ist trotzdem eine Empfehlung, kann doch dann sehr vieles ausmachen, die denen vielleicht auch den Eltern mitgeteilt wird und dass man dann ja leider einen Bildungsweg einschlägt, der vielleicht gar nicht, dass einen besseren Bildungsweg für einen selbst geben dann in dem Fall.
Genau, vielleicht noch eine Sache, da ist natürlich noch Folgendes auch wichtig, eines der großen Probleme ist, wir haben ja gesagt, die Eltern, das ist irgendwie sowas dazwischen, also Mutter hat Abitur gemacht, Vater beruflich, ökonomisch erfolgreich. Eine der natürlich Sachen, die da häufig auftauchen, ist, gerade wenn die Eltern vom Habitus eher bildungsfern sind, erkennen sie in vielen Fällen eben die Bedeutung, gerade von Bildung in der deutschen Gesellschaft, die besonders starr darauf achtet, eben nicht. Und so dass es eben in vielen Fällen nicht dazu kommt, dass die Eltern da intervenieren und sagen, hör mal zu, irgendwie stimmt da was nicht oder so. Also die Eltern, die zum Beispiel einen bildungsbürgerlichen Habitus haben, die vielleicht Lehrer bei sich im Freundeskreis haben, die würden natürlich sofort mal nachfragen, sag mal, mein Sohn hat irgendwie hier eine Hauptschulempfehlung, woher kommt das, kannst du nochmal gucken und so weiter. Wenn die Eltern diese Kompetenzen nicht haben, wird das häufig eben viel stärker problematisch, also kann das nicht sozusagen angezweifelt werden. Da fehlen dann halt die Kompetenzen, auch
Sprachlich, ja, genau.
sprachlich sich da zum Beispiel gegen einen Lehrer da wie zu widersprechen. Das muss man sich ja erstmal trauen und da muss man auch die Kompetenzen dazu haben. Genau das taucht hier auf. Wir haben übrigens in einem Interview, den ich mit Mimosa gemacht habe, taucht genau so ein Satz auf. Ja, wenn die Ausländer es nicht schaffen, dann gehen sie halt auf die Hauptschule oder dann werden sie halt auf die Hauptschule gescheckt. Ne? Das ist natürlich immer so ein Problem, was da drin ist. Und das Interessante gerade mit Bourdieu finde ich, dass man zeigen kann, das ist nicht so böse Absicht. Das muss nicht so sein, dass die jetzt irgendwie rassistische Vorurteile haben oder sowas, zumindest in ihrem eigenen Verständnis, sondern in vielen Fällen, das sind eben inkorporierte habituelle Strukturen sein, denen man sich eben nur bedingt bewusst ist. Ja, man kann natürlich bei mir Seminare machen, dann ist das natürlich alles ganz anders. Aber im Normalfall sind solche habituellen Strukturen wirken halt, ohne dass sie in der Intentionalität der Lehrerinnen und Lehrer zwangsläufig verankert sein müssten. Genau, wo machen wir weiter? Hast du vielleicht so ein oder zwei Stellen, wo du sagen würdest, daran könnten wir jetzt versuchen, das so ein bisschen zu konkretisieren? Also es ist ja immer ganz geschickt, wenn man dann sich einzelne Bereiche anguckt. Tatsächlich finde ich eines der größten Probleme bei Bourdieu, dass dieser Habituskonzept nicht sozusagen sprachtheoretisch formuliert ist, sondern immer die Frage sich stellt, woran kann ich das festmachen? Also es gibt natürlich mit dem Rosenberg zum Beispiel einen Vorschlag, der so ein paar Überlegungen dazu hat, aber vielleicht jetzt an einer Stelle, also würdest du sagen, da könnte man so etwas wie ein Habitus sehen?
Also bei uns war das auch hauptsächlich das Problem, genau das mit dem im Prinzip, wie kann ich jetzt davon ausgehen, was ist einfach vielleicht salopp gesagt nur dahingesagt oder was ist jetzt wirklich so verwertbar, dass ich sagen kann, okay, da kann ich an diesen sprachlichen Mitteln festmachen, einen Habitus festmachen oder vielleicht auch eine Veränderung des Habitus festmachen. Und bei uns war eine Sache, also man versucht ja eigentlich auch nicht das Ganze auf einer primären Ebene zu analysieren, dass er davon spricht und man das eins zu eins wieder nimmt und er sagt, okay, er redet davon, dass er das und das anders gemacht hat, also ändert sich hier ein Habitus, sondern im Idealfall sucht man ja im Prinzip die Botschaft dahinter und versucht so den ganzen Habitus zu erkennen. Bei uns war halt hauptsächlich wirklich das Allerprägnanteste dieser Aktiv-Passiv-Wechsel von den sprachlichen Mitteln her und dass er häufigerweise auch mal davon gesprochen hat, in bestimmten Fällen alleine zu sein und dann aber, wenn er nicht alleine war, eben dieses Alleine nicht mehr betont hat. Das sind jetzt zum Beispiel, hier war das jetzt zum Beispiel auf Seite 5, weil ich stand ganz alleine, direkt ganz alleine dort und dann kam ein Mädchen zu mir, ihr Name war Marie. Und das war zum Beispiel einer der Stellen, wo man häufigerweise mal gemerkt hat, dass er wirklich das auch betont, alleine gewesen zu sein. Er betont das auch nochmal bei seinem ersten Freund, dass er gesagt hat, okay, ich hatte eigentlich keine wirklichen Freunde außer ihn. Also ich habe mich dort relativ alleine gefühlt. Und dann, sobald er auch wieder diesen Wechsel vollzogen hat, dann passieren diese sprachlichen Mittel eben nicht mehr. Und dann wird es halt auch so, dass er sagt, ja, ich und meine Freunde oder sowas oder wir und dann auch andere Wörter verwendet, dann dass er von Ich- und Wir-Wechsel häufigerweise dann auch da drin merkbar ist dann.
Eine der ganz wichtigen Sachen, es gibt ja dieses Hakan-Interview, ist in einem Sammelband erschienen, Bildung als Biografie, glaube ich, von Wulf Thange und Koller rausgegeben. Und da gibt es diese Formulierung, die häufig da zitiert wird. In dem Moment habe ich mich eingedeutscht. Also die Situation ist, Hakan hat zunächst irgendwie Probleme in der Schule und seine Klassenlehrerin sagt, versuch doch mal was zu ändern, setz dich noch mal neben einen anderen Schüler. Er setzt sich dann neben einen deutschen Schüler, der sehr gut war. Und diesen Prozess, also um erfolgreich zu sein in der Schule, musste er sich eindeutschen. Und man könnte das jetzt mit Bourdieu so lesen, dass dort etwas passiert, dass in dem Moment, wo er mit diesem Schüler sich mit dem anfreundet, es auch so ist, dass er damit vielleicht den Habitus bis zum gewissen Grade übernimmt. Also hier sind ja auch ganz viele Sachen, wo er dann sagt, okay, was für Freunde hast du? Kannst du vielleicht da so ein paar Sachen zu sagen?
Bei ihm war es jetzt auch so, dass es eine Korrelation auf jeden Fall gab, schulischer Erfolg und sozialer Erfolg. Er hat jetzt nicht genau gesagt, was von dem als erstes kam, ob er erst durch soziale Kontakte geschafft hat, einen schulischen Erfolg hinzubekommen. Ich würde es aber doch tatsächlich vermuten, weil er vorher zum Beispiel davon spricht, dass wenn er Sachen nicht wusste, seine Eltern nicht fragen konnte zum Beispiel. Das heißt, es wird schwierig für ihn, wenn er etwas nicht versteht, sich im Prinzip Hilfe zu suchen. Und das hat er dann, denke ich mal, hat er auch davon gesprochen, dass er bei seinen Freunden sich das dann irgendwann gesucht hat oder alleine im Prinzip das Ganze getan hat. Und da würde ich sagen, dass wahrscheinlich, ich glaube, erst der, das ist jetzt rein spekulativ, bei ihm der soziale Erfolg vor dem schulischen Erfolg kam. Und durch die Anpassung seines sozialen Habitus und seines sozialen Kapitals sozusagen, seine Erhöhung durch einen größeren Freundeskreis, durch mehr Möglichkeiten, sich irgendwie Hilfe zu suchen oder sich vielleicht auch mehr auszutauschen, was ist normal in der Schule, was ist nicht normal, so an dieses ganze Konstrukt vielleicht auch besser gewohnt war und dann auch den Fokus wirklich auf schulische Leistungen und Erfolge legen konnte.
Also da vielleicht zwei, drei Sätze dazu. Also das ist auch ganz interessant. Das finde ich auch immer wieder in Interviews, dass eines der Probleme ist, dass gerade bei Schülern, die dort vielleicht im ja, kulturellen Kapital nicht so gut gestellt werden, wobei wir gesagt haben, das ist ein bisschen nicht so ganz klar, zwei, drei Sachen dazukommen. Also er sagt ja ganz klar, ich habe nie Nachhilfe gehabt. Also da ist dieses ökonomische Kapital spielt da ganz mit rein. Ich bilde mir ein, dass ich neulich die Zahl gelesen habe, dass in Deutschland pro Jahr 10 Milliarden Euro an Nachhilfe pro Jahr ausgegeben werden. Also ganz massiv. Und das Zweite, was da natürlich dann reinspielt, ist, okay, wenn man das ökonomisch nicht haben kann, dass man also sagt, ich schicke meine Kinder zur Nachhilfe, dass dann soziales Kapital da das ersetzen könnte. Aber auch da natürlich wieder das Problem, dann braucht man halt eben soziales Kapital, sprich Freunde, Bekannte, Verwandte, die eben zum Beispiel, was weiß ich, selber Lehrer war, sind oder waren oder eben entsprechend dem Bereich. Und hier sagt er ja auch, meine Eltern konnte ich nicht fragen und er muss das eigentlich für sich alleine irgendwie versuchen zu stemmen. Ne? Das ist ja eine der ganz, ganz wichtigen Sachen.
Wo auch, glaube ich, dann dieser Aktiv-Passiv-Wechsel schon
Ja.
wieder so ein bisschen mit reinspielt. Das ist für ihn auch, wenn er darüber berichtet hat, hat man auch auf jeden Fall einen Stolz gemerkt, woran man auch auf jeden Fall drauf stolz sein darf. Aber dass es ein aktiver Prozess war, in dem man
Ja.
sich irgendwann eingefunden hat, zu sagen, so und jetzt setze ich mich dahinter, ich kümmere mich darum, dass ich das alles verstehe und irgendwie dem Ganzen hinterher zu sein.
Genau. Ne? Also da sind tauchen diese verschiedenen Momente auf. Jetzt muss ich einmal überlegen. Oh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Sag mal was. Genau, also vielleicht noch, ach so, genau, der Faden, jetzt habe ich ihn wieder, den ich sagen wollte, du hast gesagt, okay, vielleicht kommt soziales, also diese soziale Kapital, dass er Freunde findet und so weiter, die ihm dann ermöglichen, kulturelles Kapital sich anzueignen. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich erstmal sagen, das ist eine Wechselwirkung. Ne? Also eben, dass es da nicht das Erste oder das sowas gibt, sondern in beide Richtungen. Auf der einen Seite haben natürlich Freunde, damit hat er natürlich plötzlich andere Möglichkeiten, kann sich vielleicht auch austauschen, wenn er was nicht verstanden hat, mal schnell nachfragen und sowas in die Richtung. Und auch ganz so unbewusste Geschichten, wie verhält man sich, wie sitzt vielleicht ganz platt, wie setzt man sich hin und sowas, inkorporiertes Kapital. Und das ist natürlich so, ich glaube, das kann man nicht mehr auseinanderdividieren, was jetzt vorher war oder sowas. Was aber meiner Ansicht nach klar ist, dass diese beiden Sachen zeitlich korrelieren, würde ich sagen, ist kein Zufall, sondern das ist ganz klar, dass in diesem Wechselwirkungsprozess aus sozialem und kulturellem Kapital die Möglichkeit für ihn entsteht, das entsprechend ja, zu entwickeln.
Das Interessante für uns noch, der gleichzeitig dabei war, was im Prinzip diese Initialzündung ausgelöst hat, dass eben diese beiden Sachen miteinander eine Wechselwirkung entwickeln und das Ganze steigt, sondern das kulturelle Kapital und das soziale Kapital, was eben diese Initialzündung im Prinzip verursacht. Da lässt sich von unserer Seite aus jetzt nur spekulieren. Er führt es selbst auf seinen Lehrerwechsel zurück, was auch eine gute Möglichkeit sein kann, was eigentlich eine erfreuliche Nachricht wäre, dass man als Lehrer so viel Potenzial hat, so viel zu ändern. Das ist erst eine, ja, für mich sehr schöne Sache. Aber wir können das jetzt nicht belegen. Mit unserer einem Interview ist das schwierig nachzuvollziehen, was jetzt wirklich die Initialzündung ausgelöst hat.
Also da würde ich auch ganz klar sozusagen auf deskriptiver Ebene bleiben und sagen, okay, wir sehen erstmal, dass es offensichtlich solche Habitus-Transformationen dann möglich sind. Ne? Also da würde man, kann man dann sagen, okay, wenn man Bourdieu, ja, das ist halt jetzt die Frage, ne? Entweder ist Bourdieu nicht korrekt, weil er sozusagen das zu statisch denkt, oder die Lesart von Bourdieu ist nicht korrekt, weil man Bourdieu zu statisch liest. Das wären sozusagen die zwei Momente, aber hier könnte man doch sagen, okay, offensichtlich gibt es doch gewisse Möglichkeiten, sowas wie eine Habitus-Transformation, dass sich das tatsächlich bis zum gewissen Grade auch ereignen kann. Gut. Was ich noch sehr, sehr spannend finde, ist, seine erste Berufswahl ist, er möchte Lehrer werden, ne?
Ja.
Hast du da eine Idee zu?
Er hat das auch auf jeden Fall beschrieben, dass er genau seine Probleme, die er mit dem Schulalltag gehabt hat oder mit seiner gesamten Schullaufbahn, dass er genau für solche Menschen im Prinzip da sein möchte. Mhm. Und eben genau auch, er sagt, glaube ich, ist jetzt kein direktes Zitat, aber dass er dort sich sehr gut hineinversetzen kann in die Lage der Schüler, sei das Prüfungsstress, nennt er, glaube ich, einmal, aber auch im Prinzip die generelle Problematik, die er erfahren hat mit dem Schulsystem, dass er genau im Prinzip dafür da sein möchte und sowas im Prinzip
Ich kann ja vielleicht einmal kurz das Zitat, Seite 6 in der Mitte. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich schon, also ich möchte arbeiten mit anderen Menschen zusammen, das wollte ich. Und gerade ich mit Migrationshintergrund habe mir gedacht, dass ich viele ausländische Leute erreichen kann und die anderen deutschen Lehrer vielleicht nicht so erreichen könnte. Da sind für mich zwei, drei Sachen drin, die man sich da fragen kann. Also interessant ist, dass er hier sagt, deutsche Lehrer. Und Migrationshintergrund, das ist ja bezieht sich ja sozusagen auf eine Ethnizität, die da drin ist. Man könnte jetzt aber fragen, ob es da nicht eine gewisse Korrelation zwischen dieser ethnischen Zugehörigkeit und einem Habitus gibt. Ist ein ganz schwieriges Thema bei Bourdieu, finde ich nicht einfach, aber zunächst könnte man sagen, dass es plausibel ist, dass also sein Argument ist, diese deutschen Lehrer können bestimmte Probleme, die Menschen mit Migrationshintergrund haben, gar nicht sehen, weil sie habituell irgendwie anders drauf sind.
Ich glaube, dass ich das nicht mal auf die Ethnizität an sich bezogen hätte, sondern einfach aus die Tatsache, dass man als Bürger mit Migrationshintergrund in ein anderes Land kommt, dass dadurch gewisse Probleme hervortreten, die jetzt nicht unbedingt daraus entstehen müssen, dass man einen deutschen Lehrer hat und einen nicht deutschen Lehrer, sondern einfach einen Lehrer, der vielleicht auch Migrationserfahrung gemacht hat und einer, der sie nicht gemacht hat. Und daran würde ich sagen, dass da auf jeden Fall schon ein Habitus sich unterscheiden kann, solche Erfahrungen gemacht zu haben.
Genau, aber da ist dann wieder das Problem, er sagt deutscher Lehrer.
Genau.
Und wenn er deutscher Lehrer sagt, dann ist natürlich in seinen Worten zunächst sowas wie Ethnizität und nicht kulturelle Differenz angesprochen. Ich würde dir recht geben, dass das wahrscheinlich nicht im Hinblick wirklich auf ethnische Zugehörigkeit zu lesen ist, sondern eher als kulturelle Zugehörigkeit zu lesen ist. Er macht es natürlich nicht.
Ja, ich glaube, das resultiert daraus, dass er halt in Deutschland zur Schule gegangen ist und der Großteil der Lehrer wahrscheinlich hier auch deutsch sind und das sozusagen als den normalen Lehrer gesehen wird und dann das, dass er im Prinzip sein möchte, dass er im Prinzip davon abweichen möchte.
Genau. Noch was Zweites, das finde ich hochgradig interessant, das ist jetzt ein ganz anderer theoretischer Kontext, den will ich aber nochmal kurz einspielen. Also für mich schwingt da auch dieses Motiv der Aufhebung wieder mit. Ne? Das kann man jetzt insbesondere bei Hegel verorten und so weiter. Ich würde es aber zunächst erstmal als ein rhetorisches Mittel sehen, also als eine sprachliche Figur der Aufhebung, die ganz klassisch für den deutschen Idealismus ist. Ne? Buck, Rückkehr aus der Entfremdung, hat das versucht herauszuarbeiten, dass dieses Moment der Aufhebung für den deutschen Idealismus, Hegel, Humboldt und so weiter, ganz entscheidend ist. Und wenn man sich überlegt, was könnte sowas wie Aufhebung sein, wäre das so ein Motiv des gerade deswegen. Also ich habe eine schwierige Schullaufbahn gehabt, aber gerade deswegen bin ich besonders geeignet, jetzt als Lehrer zu arbeiten. Und das wäre dieses Moment, zunächst schwierige Schullaufbahn, als ein Moment der Entfremdung. Mhm. Und in dem Moment sagt, wenn mich gerade dieses dafür also als Lehrer qualifiziert, dann wäre das Aufhebung im Sinne von Beendung.
Eine Rückkehr dann wieder zu dem auch.
Genau. Also nochmal kurz die drei Dimensionen. Aufhebung im Sinne von Bewahrung. Diese Erfahrung, Migrationshintergrund, problematische Ansprache in der Schule werden bewahrt. Sie werden beendet in dem Moment, wo er sich ja davon freimachen kann und tatsächlich mit dem Studium anfängt, wobei er ja vorher möglicherweise in der Hauptschule gelandet wäre. Und Aufhebung im Sinne von auf eine höhere Stufe stellen, dass er das abstrakt beschreiben kann. Und da ist natürlich für ihn ganz wichtig, also ich vermute, dass er tatsächlich im Studium vielleicht auch mal ein bisschen Bourdieu oder sowas gelesen hat, also tatsächlich auch die Fähigkeit hat, seine Biografien bis zum gewissen Grade über Reflexion nochmal Revue passieren zu lassen.
Da würde ich dem auf jeden Fall zustimmen. Mhm. Alleine von seiner Art und Weise, wie er jetzt im Interview häufigerweise von sich gesprochen hat, besitzt er sehr viel Selbstreflexion. Mhm. Das hat man ja schon gemerkt, indem er sich über seinen Blödsinn spricht und auch sein Verhalten so weit mittlerweile analysiert, dass er weiß, okay, was hat das bei meinen Mitschülern ausgelöst? Was hat es für mich bedeutet? Und ich glaube, dass er sich dessen auf jeden Fall bewusst geworden ist. Dass er gerade diese Introperspektive irgendwann dann besessen hat.
Genau, ne? Also das wäre da genau ein solches Moment. Also da, das wäre jetzt ein ganz anderer theoretischer Kontext, irgendwie 200 Jahre vorher und so weiter. Aber ich finde das interessant. Viele Leute kritisieren gerade dieses Motiv der Aufhebung bei Hegel. Das kann man, wenn man das in dem philosophischen Weltgeist und was man da alles macht, kann man das sicherlich sehen. Ich finde es tatsächlich interessant, dass das zumindest als sprachliche Strategie doch häufiger auftaucht. Genau. Vielleicht noch zwei, drei Sätze, das finde ich jetzt doch ganz spannend. Also das ist jetzt ein methodisches Problem, weil wenn ich sage Hausarbeit, ne, dann ist für mich eigentlich methodisch ganz klar, dass man sagt, die Buchstaben im Transkript, das ist die Wahrheit. Und alles andere muss phänomenologisch ausgeklammert werden. Du hast jetzt nochmal gesagt, in dem Vorgespräch war auch nochmal sowas wie Religion, wurde nochmal angesprochen und es wird ja tatsächlich mehrfach auch in dem Interview besprochen. Also er sagt, dass er da in einen bestimmten Bereich geht, wo er dann
Gebetsräume.
Es wird auch Halal, also an einer Stelle, ne, dass er da bestimmte Sachen nicht isst und so weiter. Dass er, glaube ich, grundsätzlich kein Fleisch isst, weil man da kann man sich nicht so ganz sicher sein und so. Kannst du nochmal vielleicht zu dem Themenkomplex was sagen?
Es ist richtig, dass es eigentlich etwas abseits von unserem wirklichen Transkript ist und nicht ganz so drin stand, wie wir das vielleicht wahrgenommen haben, dadurch, dass wir halt ein Vorgespräch und ein Nachgespräch hatten, was es dann schwierig macht, das Ganze voneinander zu trennen. Das Motiv der Religion, würde ich aber sagen, findet sich trotzdem häufigerweise auch in seinen eigenen Beschreibungen wieder. Und wir haben ihn eigentlich auch gar nicht auf seine Religion drauf angesprochen. Das heißt, es war häufigerweise so, dass wenn wir von die Suggestivfragen gestellt haben, von Diskriminierung, dass er das nicht auf seine ethnische Herkunft bezogen hat, sondern auf seine religiöse Herkunft, was auch eigentlich sehr interessant ist. Deswegen glaube ich schon, dass das Motiv der Religion für ihn ein sehr wichtiges Motiv ist. Das auch, glaube ich, zum Teil mit seinem schulischer Laufbahn und seiner sozialen Laufbahn auch korreliert hat irgendeine Zeit und sich auch gegenseitig bedingt hat. Was da jetzt wie sich bedingt hat, möchte ich jetzt, glaube ich, keine Aussage dazu treffen, weil das einfach spekulativ wäre.
Also ich kann ja nochmal eine Interpretation wagen. Das ist jetzt sehr weitgehend, ne? Muss man dann immer vorsichtig sein, aber als Interpretation scheint es mir doch möglich zu sein. Und zwar, wenn man sich überlegt, wie das hier figuriert wird, ne? Zunächst Blödsinn gemacht im Sinne von devianten Verhalten, möglicherweise Schüler auch geschlagen hat und so weiter. Und dann wäre die Frage, die ich mich gestellt habe und vielleicht sogar schon bevor du das gesagt hast, weil das, wie gesagt, es taucht ja an manchen Stellen dann tatsächlich nochmal auf, ob nicht hier sowas wie diese Zuordnung zu Religion, zum Islam, nochmal eine andere Perspektive hat, nämlich weil sie doch als relativ strikte Religion Verhaltensregeln vorgibt. Und natürlich in dem Moment, wo er vielleicht merkt, dass er mit dem, wie er so drauf ist, nicht klarkommt, mit dieser Identifikation, mit dieser Religion plötzlich so etwas wie ein gewisses Korsett für seine Handlungen irgendwie bekommt, dass er aus sich selber heraus, alleine, mit wenigen Freunden und so nicht bereitstellen konnte.
Das ist, glaube ich, sehr gut möglich, weil man hat auch jetzt zum Beispiel im Rahmen des Interviews auf jeden Fall gemerkt, dass er sich, ich würde jetzt mal sagen, schon relativ stark an die Regeln des Islams hält. Also er hält auch die Gebetszeiten ein und sonstige Sachen und isst nach den islamischen Regeln. Und das glaube ich schon, dass es sehr gut sein kann, dass er dadurch, dass er im Prinzip sich missverstanden gefühlt hat, einfach nicht von der sozialen Passform her da nicht wirklich angekommen ist, dass er dann sowas erstmal gebraucht hat oder dass es einfach auch erstmal vielleicht passiert ist, komplett wertneutral das jetzt mal zu sagen, dass er durch Religion vielleicht eine Bestätigung erfahren hat, eine Art und Weise vielleicht auch was, sein Habitus so ein Stück davon, auch wenn man schon dabei ist, das übernommen hat, was sind irgendwelche Werte, die ich vertreten soll und dass das Ganze dann vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen, auch wenn man, wir haben ja vorhin über Initialzündungen gesprochen, dass das auch auf jeden Fall zumindest als Katalysator gedient hat für das Ganze. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Genau, ne? Also das wäre so in die Richtung zu sagen, okay, das ist ja eine der Fragestellungen, die häufiger auftaucht. Wir postmoderne Gesellschaft, alle Werte und Normen verflüssigen sich bis zum gewissen Grade. Wir haben in verschiedenen Milieus ganz unterschiedliche Bereiche. Und man könnte die eine Interpretation, die man dort anstellen könnte, wo man auch vorsichtig sein muss, dass man die nicht übertreibt, aber dass gerade Religion und vielleicht der Islam noch mal ein bisschen stärker als ein Gegenpol zu denken ist, der nämlich sagt, okay, hier habt ihr noch so etwas wie eine gewisse Festigkeit in den sozialen Beziehungen. Das kann natürlich ins Negative abgleiten, aber ich denke, hier wäre es eine mögliche Interpretation zu sagen, okay, vielleicht gibt das bestimmten Leuten auch erstmal eine gewisse Struktur, mit der sie dann arbeiten können, die sie für sich aus sich heraus nicht sozusagen benutzen können.
Plus, dass halt auch sehr
Ne?
viele Grundwerte damit
Ja.
einherkommen, jetzt im Islam oder im Christentum
Ne?
oder sonstiges, die ja relativ universell sind
Hm?
und die zum Beispiel, wo sein Sozialverhalten ist ja nicht sehr kohärent auf jeden Fall mit den Werten. Und das heißt, das hat sich wahrscheinlich auch, könnte ich mir zumindest vorstellen, daran angepasst. Dass er gemerkt hat, okay, das, was ich gerade tue, ist nicht das, wie das Ganze vorgesehen ist vielleicht oder wie das Ganze zumindest gedacht ist.
Genau. Wie gesagt, das ist nochmal ein anderer Bereich. Ich bin auch sehr vorsichtig, dass da muss man jetzt gucken, also da jetzt mit Habitus das zu verknüpfen oder sowas, würde mir schwer fallen. Also ich glaube, es wäre Quatsch zu sagen, es gibt sowas wie den islamischen Habitus oder sowas. Das wäre totaler Unsinn, weil natürlich in allen großen Religionen, die in sich ausdifferenziert sind, sodass man da Leute mit dem verschiedensten Habitus da drinnen hat, also so eine 1:1-Zuordnung passt da nicht. Das kann man sicherlich auch an dem Interview nicht entscheiden, aber als eine mögliche Interpretation, denke ich, kann man das tatsächlich zumindest in Erwägung ziehen. Ne? Wenn man das, wie gesagt, immer wissenschaftlich eine mögliche Fragestellung wäre und so weiter. Gut, in diesem Sinne, hast du noch was, wo du sagen würdest, da ist noch eine wichtige Szene oder noch ein wichtiges Argument oder auch was, was du noch mal im Nachgang vielleicht zu deiner Hausarbeit sagen würdest, das wäre für mich noch wichtig?
Also für mich, jetzt eine wichtige Stelle fällt mir gerade nicht ein, aber im Nachgang wäre es für mich nochmal, was mich jetzt selbst an dieser Hausarbeit im Prinzip weitergebracht hat, das ist A, mein eigenes sozialen Habitus bewusst zu werden, der auch vielleicht irgendwann mit Schülern nicht unbedingt in einer Passform sein wird, aber dass man sich einfach dessen bewusst ist, was, glaube ich, sehr vielen Lehrern nicht so geht. Und gleichzeitig, dass, wie kann man das denn beschreiben, dass man, was das Ganze für das Schulsystem im Prinzip bedeutet, dass man sich eben dieser unterschiedlichen sozialen Habitus bewusst wird und wie man dann damit umgeht. Weil das findet, glaube ich, momentan in Deutschland noch relativ wenig statt insgesamt. Würde mir jetzt wenig einfallen, was da getan wird, um sich dessen bewusst zu werden und das Ganze auch vielleicht irgendwie abzuschwächen, die Auswirkungen davon. Und das hat für mich so ein bisschen die Aufgabe an das Schulsystem oder auch an jeden einzelnen Lehrer im Prinzip gegeben, das versuchen, zumindest sich bewusst zu werden.
Also in der, genau, ne, das eine wäre sozusagen strukturell, das würde dann eher in die Richtung ja, sozusagen Strukturen gehen und so weiter. Das ist natürlich schwierig, weil das so dann politische Forderungen einhergehen würden, die halt durchzusetzen und so weiter. Das ist immer sehr, sehr dicke Bretter, die man da bohren muss. Das Zweite, ne, und das wäre tatsächlich dann wieder so ein ganz klassisches Moment der Aufklärung, ne, oder auch sagen wir mal der Aufhebung in dem Sinne, wie ich das jetzt mit Hegel bezogen habe. Es gibt ja den schönen Satz, dadurch, dass etwas gekannt ist, ist es noch nicht erkannt. Also so etwas wie der Habitus, den man einfach voraussetzt, den kennt man zwar, den benutzt man klar, aber eine der Bildungsmöglichkeiten wäre eben, zum Beispiel, indem man Bourdieu liest, diesen von einem Gekannten zu einem begrifflich Erkannten zu bringen. Und wenn das funktioniert, ich würde sagen, das wäre so eines der edelsten Ziele, wo man sagen würde, deswegen muss man auch an der Universität studieren und nicht an, ja, wie das zum Teil früher war, pädagogischen Hochschulen. Die mögen vielleicht auf Ebene der, sagen wir mal, didaktischer Konzepte und sowas vielleicht sogar besser in der Ausbildung sein. Aber genau dieses Moment, dass man so über Begrifflichkeiten so etwas aufheben kann, das wäre ganz wichtig. Tatsächlich ist ja interessant, dass Bourdieu selber Kritik der scholastischen Vernunft da relativ skeptisch ist, aber mir würde auch nichts anderes anfallen, woran man sozusagen appellieren könnte. In diesem Sinne, also ich fand es sehr spannend, genau.
Ja, vielen Dank.
Jo, wiederhören.